Grüßle.
Grüßle? Ein bisschen in der Schweiz oder was?
Nee, gar nicht. Ich wollte nur mal irgendwas anderes sagen.
Ja, Tachchen.
Also unsere Begrüßung wird ja mehr oder weniger immer zum Ritual. Von dem her habe ich das versucht, mal so ein bisschen aufzulockern. Und
oh, ich war gerade auf der Boot, ne? Da habe ich eine Verabschiedung gelernt, die ich vorher nicht kannte. Die heißt Tschüsseldorf.
Also die Boot war nicht in München, ne? Genau, ja, das ist so.
Nee.
Aber das ist ja...
Weil die es nicht wissen, die Boot ist eine Messe für Wassersport und die findet in Düsseldorf statt.
Ich weiß.
Ja, du weißt.
Ja.
Ja, vielleicht der ein oder andere nicht. Also ich war vorher auch nicht der Wahnsinns-Bootbesucher, aber...
Das ist aber,
um auf zum Ende unseres
deine Floskel mal kommen, ist das genau, also was die Kids in der 6. Klasse, wir haben beide schulpflichtige Kinder, also wenn es da irgendwie Ciao Miau und so ein Quatsch, also nee, lass es. Ich würde es in meinem Repertoire nicht aufnehmen. Aber was ist der Trend auf der Boot, wenn ich das jetzt gleich, du wolltest jetzt am Anfang, aber ich glaube, wir tendieren dazu, es zu vergessen, ist das... Thema Umwelt, das größte Thema? Ist es Thema Yacht und also wie der Name schon sagt und Boot oder ist es umweltverträgliche Materialien oder was ist das Thema?
Also da gibt es mehrere Tendenzen. Also klar ist Umwelt ein großes Thema, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, wobei Nachhaltigkeit ja heißt ja nicht, muss ja nicht heißen, dass irgendjemand deswegen kein Geld verdient oder dass das irgendwie ein Sozial- oder Charity-Projekt ist. Also Nachhaltigkeit heißt ja nur, dass sich jemand über, keine Ahnung, Produktionskette, Lieferkette etc. all diese Dinge Gedanken gemacht hat, was ja total sinnvoll ist. Ja. Aber Nachhaltigkeit ist sicherlich ein großes Thema. Es gibt einen Ocean Tribute Award, den hat es gegeben für eine Firma, die bauen Boote und zwar halt, also das nachhaltige Material in der gesamte Workflow ist quasi gescreent, gescannt und recycelbaren Materialien etc. Mhm. Also ein Kram, das ist sicherlich der Trend. Da gibt es auch mehrere Unternehmen inzwischen, die sich darauf spezialisieren, solche Boote oder Schiffe zu bauen. Und ansonsten hat man aber, glaube ich, vor allem das Gefühl, dass die Leute haben auf jeden Fall noch genug Geld in der Tasche und boomt alles. Und glaube ich, gerade Freizeitaktivitäten, so nach dieser Corona, alle wollen raus, was erleben, surfen, tauchen, irgendwas. Also da gutes Gefühl. Aber jetzt im klaren Trend kann man da irgendwie nicht erkennen. Ich finde es halt nur... Also wenn du dann auf der Boot bist und du bist dann in der einen Halle mit den ganz großen, keine Ahnung, 50 Meter Yachten oder 40, dass das nicht ausstirbt, ist mir irgendwie ein Rätsel. Aber ganz im Gegenteil. Und da hast du natürlich dann auch irgendwie alle Nationalitäten rumlaufen. Und dann musst du dir ja so einen Termin buchen vorher und dann kannst du dir so ein Bötchen angucken und dann da wird auch richtig Business gemacht. Da werden die Dinger verkauft.
Ist das die weltweit größte Messe für... Freizeit,
das ist schon eine der größten. Es gibt in Niederlanden gibt es glaube ich noch eine. Also bin ich jetzt nicht so ganz gut aufgestellt, was da die Faktenlage betrifft. Aber das ist schon eine der größten. Da kommen Leute aus der ganzen Welt. Taucher aus Japan und weiß da gut was.
Hat das auch was mit
Yachtkäufer aus Russland?
Das glaube ich nicht mehr. Hat das auch was mit Investment zu tun? Also ist es nach wie vor jetzt wie bei Autos zum Beispiel, dass man versucht. Also
ich muss das klar sagen, auf jeden Fall hast du ganz viele russische Kunden, auch jetzt.
Ja.
Die irgendwie einen Weg gefunden haben, ihr Geld auf europäische Konten zu transferieren oder hatten es vielleicht vorher auch schon oder hatten Ehefrauen, die in London wohnen, die sich um die Geldgeschäfte kümmern und ein Konto haben, was voll ist. Also da ist richtig Bewegung. Das ist nicht so, dass die jetzt nicht mehr gibt. Du hast nach Investment gefragt.
Ja.
Ich glaube schon, es gibt bestimmte Arten von Boot, aber das ist halt überall so, die nur bedingt an Wert verlieren. Hm. Aber ansonsten ist natürlich rein prinzipiell bei einem Boot oder bei einem Schiff, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, ist halt nämlich der Anschaffungspreis ist das geringste Übel. Ja? Der Unterhalt ist das größte. Und das geht bei einem kleinen Bötchen ja, schon mal los. Und wenn das so eine kleine, also jetzt in dem Luxussegment mal irgendwie, ich sag jetzt mal, die Riva oder sowas, selbst so ein kleines Ding kostet Geld. Und die großen Dinger mit irgendwie, keine Ahnung, wo du von 10 bis die ganz großen Pötte, die dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen kosten, wo du halt 60 Leute drauf hast, die du andauernd unter Feuer halten musst. Das sind die wahren Kosten, egal für wie viel Geld du das Ding irgendwann verkaufst. Aber ich glaube, im Bootssektor Invest ist so eine Sache, das geht nämlich erst dann los, wenn du anfängst, damit Geschäft zu machen.
Ich habe,
also, hab keine Ahnung, ein Containerschiff.
Ich habe einmal diese ganz, ganz berühmte Yacht, ich weiß nicht, ob die von Abramowitsch war oder von welchem Oligarchen, die in Kiel gebaut wurde, ich glaube für 1 Milliarde Euro gebaut wurde, die so in Grau ist. Hast du die vor Augen oder weißt du, also, was ich meine? Oder ist so die teuerste?
Also die Abramowitsch-Yacht ist es nicht, weil die habe ich schon gesehen in Montenegro. Da sind da auch 50 Leute drauf. Da hatte ich allerdings die große Ehre, die Sicherheitspersonal irgendwie zu beobachten. Ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt habe. Da haben wir in so einem Pool gesessen, der war 40 Meter lang. Und da haben zwei Männer miteinander gesprochen, die dann, wie sich im Nachgang herausstellte, zu dem Sicherheitsteam da gehörten. Und der eine von denen redete mit dem anderen, tauchte unter, tauchte die 40 Meter hin, kam wieder zurück, also 80 Meter getaucht, ist aufgetaucht und hat einfach mit dem weitergeredet.
Okay.
Das fand ich schon beeindruckend. Ja, also das hat sich dann erklärt, dass die irgendwie von irgendwie so Spezialeinheiten kommen und da irgendwie ausgeliehen werden und so und so weiter und so weiter. Das, ja. Also so ein Boot anzugreifen, oder so ein Schiff. Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen Schiff und Boot?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich musste das mal lernen, als ich meinen Bootsführerschein gemacht habe, aber ich kann es dir leider nicht sagen.
Und ich glaube, es hat damit was zu tun, ob da irgendwie ein 1WO oder irgendwie sowas drauf ist oder auch nicht. Aber es ist auch jetzt für zu weit. Ja,
also die ich meinte...
Es ist ein Gedankenpodcast, ne?
Die ich meinte, war die 10SYA, irgendwie nach seiner Frau benannt, die von Andrei Melnitschenko. Und die wurde damals in Kiel gebaut mit einem...
Das hast du gegoogelt jetzt?
Das habe ich nebenher gegoogelt, ja, ich bin da ehrlich. Ah, okay. Und die habe ich mal vor Split gesehen, als wir dort im Urlaub waren, vor 2 Jahren. Das war sowas von imposant. Und ich glaube, die zu befüllen, kostet allein 1 Million Euro. Also mit Sprit zu befüllen. Irre. Also daher denke ich, also die Unterhaltung ist nicht günstig.
Ja, selbst diese Tenderboote, also die dann, ne, die logischerweise liegen die ja meistens dann irgendwie auf Reede oder liegen vor dem Hafen, schon aus so Sicherheitsgründen. Oder weil sie halt keine, ja, sind meistens sind das, also oft sind Sicherheitsgründe, ne, dass da keiner ran kann an das Schiff und oder der Hafen selber das nicht hergibt, so, um das irgendwie abschirmen zu können. Das heißt, dann werden die Menschen also immer mit Bötchen an Land gebracht und geholt. Und allein die Tenderboote kosten Millionen und haben, weiß als ich, wie viel, 10.000 PS, oder 10.000 nicht, aber locker 3.000, 4.000 PS habe ich auch schon gesehen. Und dann aus Carbon und hasse nicht gesehen und dies, das, jenes.
Aber das ist ja ein richtiges Business, also diese Häfen, wo diese Schiffe anlegen. Ich wurde damit mal, oder ich wurde angefragt, ich habe es dann letztlich nicht realisieren wollen, einen Weinladen in einen dieser Häfen zu eröffnen, auf einer kanarischen Insel, weil dort Champagner in rauen Mengen fließt. Also die brauchen ja irgendwann Nachschub dann nach einer gewissen Zeit. Und diese kleinen Weinläden in diesen Häfen sind extrem begehrte Spots. Und was dort an Wein umgesetzt wird, ist total spannend. Und habe das auch teilweise mitbekommen, also mit den Gläsern, die ich ja begleiten darf, dass die zum Teil dort in diesen Häfen auch angeboten werden und dort nicht auf wenig Interesse stoßen, also da auch ein nicht uninteressanter Umschlagplatz ist. Also es ist ein auch darüber hinausführendes Business, was also ich glaube, Tourismus ist der kleinste.
Absolut, ich habe das in Montenegro habe ich das erlebt. Da gibt es einen Weinladen in so einem neu gebauten und neu entstandenen Hafen. Und der hat auch gesagt, er macht sein Geld nicht mit dem, also es ist eine Weinbar, so wie man sich das vorstellt. Direkt im Hafen und sagt, er macht sein Geld nicht mit dem Restaurant, sondern nur mit denen, die hier vormittags kommen und also von den Bootsbesatzungen und dann eben 20 Kisten davon, 20 Kisten davon, 20 Kisten davon.
Ja.
Ja. Also vielleicht hättest du das, vielleicht wärst du da finanziell jetzt, keine Ahnung, würdest jetzt auf einer eigenen Insel wohnen.
Oder auf einem eigenen Boot fahren, aber ich glaube, mir wäre das auch nicht... unbedingt, also ich hätte ein Problem mit der Nachhaltigkeit da über die, aber ich glaube, das ist nicht deren Problem. Apropos Nachhaltigkeit, hast du gehört, dass unser vor einem Jahr locker ins Leben gerufener Gedanke jetzt Realität wurde, was mich sehr gefreut hat, und zwar, dass es Wein jetzt künftig in Pfandflaschen geben soll?
Nein,
habe ich nicht gehört. Also es gibt einige Vereinigungen, sowohl im Württembergischen als eben auch in der Pfalz, die dazu animieren, den Wein künftig in einem eigenen Pfandsystem zum einen zu etablieren, also die Weinflaschen, beziehungsweise den da herauszukaufen. Teilweise und solche Sachen, solche Kleinstprojekte werden dann manchmal also die schwimmen an Land oder die Geschichten kommen hervor. Gibt es ja einige Winzer, die das schon praktiziert haben und schon seit längerer Zeit praktiziert haben. Nicht nur, dass sie die Flaschen zurücknehmen, sondern dass sie eben auch die Flaschen mit einem Pfand herausgegeben haben und diesen dann im Nachhinein wieder ausbezahlen. Und gerade in der derzeitigen Flaschensituation, wo viele Winzer mehr als dankbar sind, wenn sie überhaupt dann zu einem völlig überteuerten Preis überhaupt noch Klarflaschen bekommen, könnte das eine ganz, ganz spannende, interessante Sache sein. Jedoch, und das finde ich dann wieder, weiß ich auch nicht, bedenkenswürdig oder finde ich auch auf eine gewisse Weise interessant, kommen dann die Kritiker dieser gesamten Situation dann wieder zum Tragen, die dann mit CO2-Bilanz und das Ganze in Frage stellen. Was denn letztlich umweltbewusster ist, also die Flaschen von A nach B wieder zurückzufahren und wieder zu verwenden, auszuwaschen oder die Flaschen gleich neu zu fertigen. Das fand ich jetzt so bei diesen Kapseln, wie heißt es hier, George Clooney-Kapseln, wie heißen die, Nespresso, genau. Dass die umweltfreundlicher sind, als jede andere Art Kaffee zu kochen. Finde ich skurril. Also, dass diese Abfallsituation das kleinste Problem ist, dass ich bei diesen Kapseln exakt die Kaffeemenge nehme, die ich brauche, exakt so viel Wasser aufsetze, wie ich brauche und jegliche artige French Press oder dieses Kannensystem viel zu viel Wasser, viel zu viel Energie verbraucht in der Relation zu diesen Espresso-Geschichten. Das ist manchmal so die Skurrilität.
Nochmal, aber eine Sache zurück zu den Flaschen. Also auf Bali war sehr lustig, dass ich weiß nicht, da scheint es irgendein Business zu geben. So gut wie, also in allen fancy Hotels sind die Wassergläser aus Weinflaschen gemacht. Mhm. Also der untere Teil abgesägt und das sind die Wassergläser überall.
Fand ich eine super Idee. Lustig. Also fand ich wirklich eine super Idee und ich hatte es mir in der Tat, ich habe so einen Flaschenschneider das mal vorgenommen, das auszuprobieren, wie es funktioniert, wie gefährlich das ist, weil man muss ja auch abschleifen, aber ein toller Gedanke und ich finde das also mehr als löblich, wenn da heraus resultieren, verschiedene Gedanken entstehen. Ein Gedanke, wo ich mich nicht mit anfreunden kann, ist zum Beispiel eine Flasche aus Papier, die es seit 2020 gibt, also Papierflaschen für Wein. Zum einen, weil es für mich in dem Sinne eine Mogelpackung ist, also außenrum ist Papier, aber im Inneren ist eine PET-Flasche und PET und Wein tue ich mich teilweise mit schwer. Ich akzeptiere es zwar bei Beck'n'Box, da ist es teilweise von Vorteil und da gibt es eben keine Alternativlösung, aber es alternativ zum Glas zu sehen, ich war letztes Jahr ja in Bordeaux, da haben viele Bordeleser Winzer gesagt, dass es Großproduzenten gibt, die künftig ihre Weine nur in PET-Flaschen, ähnlich wie beim Bier, beim Lidl gibt es das, glaube ich, abfüllen möchten und dort ja einfach dieser Glasflaschenproblematik aus dem Weg gehen wollen.
Bleibt mir jetzt interessant als Kommentar, ehrlich gesagt.
Also es mit dem Papier fand ich ein bisschen doof, skurril. Es wird natürlich in irgendeiner Form immer gegreenwashed oder gelobhuldigt, aber ich bin da, glaube ich, weiß nicht, ob ich da so konservativ bin oder nicht offen genug, aber Offenheit ist, glaube ich, ein großes Thema, also jetzt sowohl bei der Geschichte, was du angesprochen hast mit der Boot, mit deinen Reisen, Boote und Reisen ist ja eine tolle Sache, also gibt es eigentlich für dich selber ein Ranking, wo du sagst, da muss ich unbedingt nochmal entweder hinreisen oder, also jetzt in Bezug auf Wein, um den Bogen irgendwie zu bekommen. Hast du für dich selber ein
unbedingt
Ranking
Neuseeland.
Von, okay.
Also, ja, nee, Neuseeland wäre es jetzt. Das würde mich weinseitig interessieren und würde mich als Land auch total reizen. Das war's schon.
Nur Neuseeland.
Also jetzt Großbritannien, okay. hatten wir neulich drüber gesprochen, würde mich jetzt also als Weinland noch nicht reizen, also als Land selber gibt's mega tolle Ecken, klar. Aber weinseitig, wo ich jetzt noch nicht war, würde ich.
Wobei Neuseeland ja fast also, so am einfachsten dabei ist. Also Neuseeland, jetzt das hat jeder auch.
Hinten ist nicht ganz so einfach, aber...
Ich weiß. Aber hast du irgendwie so ein so ein Geheimtipp?
Also interessant fand ich den gesamten... Ja, also da fand ich... ich fand Slowenien total toll. Überhaupt den Balkan, der sich, weil das haben wir aber auch schon mal besprochen eigentlich, aber vielleicht muss man das nochmal...
Du hast es nur angerissen, du hast es nicht wirklich...
...wiederholen, ja. weil das ist eine Gegend, die, wie es so schön heißt, die kommt. Ja, und da sind so viele junge, kreative, engagierte Menschen, Weinmacher irgendwie am Start, dass das auf jeden Fall lohnt, das zu besuchen. Da sind tolle Ideen unterwegs und... Also Slowenien, Kroatien, Montenegro finde ich, was das betrifft, mega.
Aber so Butter bei den Fische, was würdest du konkret empfehlen? Wenn ich jetzt mit meiner Frau, mit oder ohne Kinder, ist das egal, einen Urlaub in den Balkanländern planen könnte, dürfte, müsste und eben den Tipp schlechthin braucht, wo würdest du mich hinschicken?
Nach Slowenien.
Okay.
Also einfach deshalb, weil ich für mich selber fand, also Slowenien ist dann das, ich will nicht sagen das europäischste Land, aber da ist es vom Essen her doch sehr italienisch und das liegt mir mehr. Mhm. Deshalb fand ich Slowenien da irgendwie ganz toll, da sind wahnsinnig coole Winzer auch am Start und das Land selber ist eben wunderschön. Und dann fand ich als überraschend, fand ich Montenegro, das sind natürlich schon diese klassischen Balkanweine, die es da gibt, aber auch da gibt es so einen Trend zum etwas, haben wir in vergangenen Folgen schon besprochen, dieser Trend zum bisschen weniger Alkohol und so, außer, der ist auch da angekommen, dass die Weine alle ein bisschen moderner werden und weil da auch da wiederum das Land so unglaublich schön ist. Also die beiden Dinge würde ich dir, was jetzt die Region betrifft, total ans Herz legen.
Gibt es da Städte oder, also wo du sagst, da muss man, das ist für mich das Idyllische oder ist das jetzt zu viel gekramt? Also weil du jetzt ja nicht vorbereitet
in, ja, das wird, in diese... Dann, also es gibt diese ganz großen Premium-Weingüter, wie man sich das jetzt so bei uns vorstellt, so, keine Ahnung, so ein Robert Weil oder sowas. Die gibt es da noch nicht. Also das einfach auch hat mit der Geschichte zu tun. Da gibt es viele, sind auf einem sehr, sehr guten Weg, haben teilweise auch ausländische Investoren und so weiter. Aber in Slowenien würde ich dir wirklich tatsächlich die Seite der italienischen Grenze empfehlen. Da gibt es gerade in diesem Grenzgebiet gibt es relativ viele. Das ist auch so eins der beliebtesten Weinanbaugebiete. Das würde ich dir empfehlen. Und in Montenegro gibt es ja, ist ja unfassbar kleines Land und insofern gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist da ja quasi südlich des Tara-Gebirges.
Weißt du, was mich unglaublich interessiert? Also Neuseeland natürlich, aber nicht minder weit gereist, finde ich Chile zum Beispiel. Total spannend, interessant und nicht greifbar, weil du ja diese 1200 Kilometer lange Küste hast, die so viele Möglichkeiten bietet, auch so viele verschiedene Klimazonen, so viele verschiedene landschaftlich faszinierende Geschichten. Und ich würde da nicht unbedingt, was von vielen immer hochgelobt wird, das Maipo Valley nehmen, also so als eine der schönsten Weinregionen letztlich auch der Erde, sondern würde versuchen, mich da auch so ein bisschen durchzuschustern, durchzudoktern.
Obwohl, das stimmt, da hast du recht, gebe ich dir recht. Würde ich dann, wenn man einmal da unten ist, sicherlich auch Argentinien.
Mendoza, ganz großartig. Also,
weil ich bin da leider nur, also bin da zu schnell durchgefahren.
Warst du schon mal dort? Also das warst du schon mal in Argentinien und am Fuß
in der Anden? In Argentinien und Chile, ja.
Okay.
Ja. Also wir haben mal einen Trip gemacht, also um das zu illustrieren. Da sind wir nach Buenos Aires geflogen, dann nach Punta Arenas gefahren, was ganz unten am Ende ist und das in 3 Tagen.
Wow.
Also, das war wirklich schnell.
Ja, das war es wirklich. Und hattet ihr dann Zeit, um anzuhalten, Glas Wein zu trinken oder? Nee, gar nicht weiter. Okay, schade.
Ja, doch, nee, da hatten wir schon, aber an sich völlig zu wenig.
Das war im Rahmen von Dreharbeiten oder?
Genau, wir haben gedreht unten in der Antarktis und Punta Arenas ist der große Ort, in die Antarktis zu fliegen.
Ja.
Ja, und da waren wir auf dem Weg hin, da mussten wir drehen, da hatten wir es auch irgendwie einig, das war ein Roadtrip. Und das war dann eben nicht wirklich nicht genug Zeit, um da sich mit dem Thema Wein zu befassen. Also das sieht ja auch dann, klar, du hast dann Patagonien, das ist wahnsinnig hoch, aber unten diese Fläche sieht ein bisschen aus wie Schleswig-Holstein. Ne? Da ist links und rechts Kühe. Und dahinter noch mal ein bisschen Wein. Also da bin ich bei dir, brauche ich eine Reiseroute.
Aber man braucht da irgendwie immer so viel Zeit, wenn man da runter, also wie ähnlich mit Neuseeland, finde ich, ist so ein Riesenproblem, dass man, aber manchmal ist vielleicht auch der Weg das Ziel, jetzt auch zum Beispiel Australien. Also wenn man nimmt sich, oder man scheitert oftmals daran, dass man sagt, wenn ich nach Australien fliege, dann brauche ich ja mindestens 3-4 Wochen, um sowohl die eine Seite dieses Kontinents als eben auch die andere irgendwie greifen zu können. Aber manchmal sollte man sich vielleicht wirklich nur Adelaide vornehmen zum Beispiel, was großartig sein muss, was von wahnsinnig Individualität geprägt sein muss und was schon so als eine der absoluten Top-Destinationen der Welt irgendwo gilt. Und was ich aber sehr überraschend fand, und vielleicht ist es so eine andere Reise nach Tasmanien, was ja so der Surfer-Hotspot und cool Climate und frisch und tolle Wellen und großartig und richtig Lebensgefühl, was aber keiner von uns, weil es eben weit weg von Sydney und Melbourne ist, auf dem Schirm hat. Also warum nicht dahin mal reisen?
Also ich bin total bei dir, man muss überhaupt nicht alles auf einmal machen. Also keiner fliegt nach Europa, also keiner Australien, und guckt sich alle Weinbaugebiete Europas an. Und genauso, wenn wir nach Australien fahren oder nach fliegen würden oder nach Neuseeland, ich glaube, man schafft da nicht alles, man muss sich konzentrieren, selbst wenn man da irgendwie 3-4 Wochen Zeit hat. Also lieber die Dinge in Ruhe und mit Qualität angucken, als da irgendwie durch alles durchzuschüsseln. Und klar, wenn du da runter fliegst oder in die Richtung fliegst, dann brauchst du mindestens 3 Wochen. Ich meine, allein die Reise sind ja so 2 bis 3 Tage. Dann irgendwie einmal Jetlag auskurieren, ist gefühlt die erste Woche rum. Und erst dann hast du ja wirklich Zeit, Muße und Energie, da rumzufahren und von einem Weingut zum nächsten zu hühnern. Aber da lieber Zeit nehmen, zumal ja auch, hat man ja auch in Südafrika, dass die Weingüter selber, also rein als architektonisches, auch das kommt ja mehr in Trend, also dass man diese Weingüter wirklich besuchen kann, dass man da was erleben kann. Da gibt es Kunst, gibt es Hotels, alles Mögliche. Und das ist ja, ich würde sagen, Eventkultur, aber man kann da wirklich was erleben. Es ist sehr weit mehr als einfach nur hingehen, Weinkeller probieren und wieder abfahren.
Es ist eine Eventkultur. Ich weiß aber auch nicht, wer die Ersten waren, die das so perfekt kultiviert haben. Südafrika und Kapstadt oder Gegenden um Kapstadt werden da immer ganz, ganz weit vorne genannt, wenn man dort zum einen, dass man, wenn man herausreisen muss oder einen gewissen Teil fahren muss, das immer so als kleine Hideaways gefeiert wird. Aber sowas gab es in Kalifornien auch schon vor 20, 25, 30 Jahren. Und Kalifornien ist für mich auch so einen der absoluten Kultreiseziele, was Wein betrifft oder was eben auch Wein-Entertainment in gewisser Weise betrifft, wo man Dinge konzentriert hat und wo man neben dem eigentlich sehr viel Individuellen, sehr viel Professionalität antrifft. Südafrika ja demnach auch. Ich würde vielleicht sogar... Ich
meine, diese fancy Hotels auf diesen ganzen Estates, irgendwie, das füllt Bücher. Ich habe selber welche Bücher... Da willst du jedes Weingut besuchen, weil es so abgefahrene Ideen gibt mit Baumhäusern und weiß ich nicht. Also echt, das ist wirklich ein Erlebnis. Macht es halt auch dann einfach schön, wenn du dann, muss man sich auch leisten können, aber wenn du jetzt so 2-3 Tage auf so einem Weingut verbringst, einfach so diese Stimmung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Gefühl dafür zu bekommen, wie das riecht, was das für eine Luft ist. Das ist toll.
Und das ist, glaube ich, der größte Bindungsfaktor für ein Weingut oder eine Bindungsmöglichkeit für ein Weingut, wenn du da mal 2-3 Tage hast und das erlebst oder durchlebst, du willst nie wieder was anderes trinken als eben diesen Wein. Und ich finde, neben dessen, dass du manchmal großartige Gebiete hast, ist der Gipfel des Ganzen, wenn du die Kombi hast, also dass du ein Weingut oder ein Weinbaugebiet hast und mehr in der Nähe. Also dann einen richtigen Urlaub dort verbringen kannst, ähnlich wie du es teilweise in Bordeaux hast, also wo du dieses faszinierende Gebiet Bordeaux hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses Becken von Arcachon, wo du am Strand sitzen kannst, Austern essen kannst, richtig, also die Seele, die auch die Genussseele baumeln lassen kannst Und Bordeaux ist, finde ich, total unterschätzt als Reiseziel. Du hast so viele Möglichkeiten. Also du kannst baden gehen, du kannst surfen gehen, du kannst genießen bis zum Unendlichen und du kannst zwischendurch an jedem dritten Tag ein Weingut besuchen oder kannst diese großartige Stadt Bordeaux wahrnehmen. Also es war für mich auch wieder eine der Offenbarungen des letzten Jahres und ich fand es mehr als bedauerlich, so ewig nicht dort gewesen zu sein.
Also findest du wirklich, dass das also nicht, dass das ein Geheimtipp ist?
Es ist ein bekannter Geheimtipp. Also es ist so, dass jeder es kennt, aber erst wenn man dort ist und das vor Ort sieht, sagt man, wow. Also ähnlich wie Südspanien, Jerez, also das Sherry-Gebiet, finde ich
ja
unfassbar großartig. Auch mit in dieser Kombination mit Marbella oder mit Benalmadena, also dort in der Nähe als Touristenort, also diese ganze Küstenstrecke
Granada da unten, ist auch
Wahnsinn, ja. Also völlig unterschätzt und viel zu wenig bereist und eigentlich auch so leicht erreichbar, weil du ja eine relativ gute verkehrstechnische Anbindung hast, sei es mit Flugzeug oder teilweise eben auch mit Bahn und da einigermaßen unkompliziert hinkommst und dort einfach auch manchmal den Weg als Reise nehmen kannst, bis du dort unten ankommst, da vielleicht noch eine Woche verbringst und also Sherry dort vor Ort und live mal zu erleben, Sherry zu fühlen, Sherry zu spüren, Sherry in der Luft zu
Also bei
zu
dieser riechen. Ecke da unten bin ich total bei dir. Wahnsinn. So Granada, Malaga, Marbella, dann auch runter, wenn du, also noch viel, wir hatten Surfen ja mal, dann runter nach Tarifa. Ich meine, das ist einer der bekanntesten und beliebtesten Surfspots in Europa und das südlichste Stück Europa, kommt auch nochmal dazu. Hammer, ja. Wenn du einmal dabei bist, kannst du auch gleich eigentlich nochmal hochfahren dann an der portugiesischen Küste. Auch da gibt's
Naja, durchaus. Also
Granada, einmal Malaga, also, Marbella, Knaller.
Ich glaube, du musst einmal.
Aber das ist schon eine bisschen größere Reise, ne?
Nee, also es ist keine größere Reise im Vergleich zu Neuseeland. Es liegt uns nur so nah und wir nehmen die Reise nicht auf uns, aber rein Kilometer- und zeittechnisch ist es nicht die größere Reise. Also selbst wenn du dann von Südspanien nach Portugal und ich denke, jeder Weinliebhaber sollte mindestens einmal im Leben das Douro-Tal gesehen haben. Und also diese wahnsinnigen Terrassen, diese imposanten Weinberge, auch diese Kombination von kleinem Klima und eben großflächigen Weinbergen ist mehr als faszinierend und das mit so wunderschönen Städten am Fuße des Douros, also mit Porto, ist ein unbedingtes Muss, was man sich ganz, ganz weit oben auf die Fahne schreiben sollte. Sind nicht Sabbatjahre gerade irgendwie in? So ein Weinsabbatjahr wäre doch eigentlich
Wäre was, meinst du?
Ja, wäre durchaus.
Das ist natürlich, aber die Frage, die da hinten dran hängt, im Hintergrund hört man, glaube ich, den Drucker sehr laut. Philipp, mein lieber Freund, druckt gerade das Internet aus.
Dann wird er mal durch sein.
Das Ganze. Gibt es denn eigentlich sowas wie einen Weinreiseveranstalter?
Es gibt schon einige, aber ich glaube...
Es ist ja doch relativ viel Herrschafts- und Spezialwissen, was man da irgendwie zusammenfrickeln muss, um da eben auch überall reinzukommen und dann eben auch coole Hotels zu finden, wenn die eben nicht auf dem Weingut selber drauf sind? Oder ist das, sagt man sich, okay, ich will in das Gebiet und dann setzt man sich bei Booking und Airbnb hin und frickelt sich was zusammen, oder?
Nahezu jeder Weinexperte, also hoch dekorierte Weinexperte bietet Genussreisen an. Egal, ob jetzt, keine Ahnung, Stuart Pickett, Armin Diehl, oder, wo du mit diesen Personen in die Weinregion reisen kannst, aber, und dessen sollte man sich bewusst sein, es wird dann immer oftmals eine sehr spezifizierte und auf Weingüter konzentrierte Weinreise, also jetzt auch das Feinmagazin, der Herr Frenzel bietet sowas an. Ich sehe es mehr als Gesamterlebnis, also dadurch, keine Ahnung, nimm jetzt einfach mal Dresden, weil das für mich jetzt relativ nahe liegt. Es wäre schade, wenn du nur nach Sachsen als Weinbaugebiet kommen würdest, dann am Tag drei Weingüter machst Und aber diese ganze Stadt dann irgendwo links und rechts liegen lässt, die gar nicht wahrnimmst, und diese Kombi, dieses Gesamterlebnis, also ähnlich wie mit, wer wir es vorhin benannt haben, mit Kapstadt, wenn du nur in Stellenbosch unterwegs bist, aber jegliches, also auch keine Garden Route oder sonstiges mitnimmst, dann ist das ja eigentlich sehr schade und du bekommst eine eindimensionale Sichtweise auf das Gebiet, das Land, die Genusskultur und die Kombination aus allem, wie beim Bordeaux. Also es ist ja eigentlich erst großartig, wenn du am Meer gewesen bist und nicht nur in den Weingütern. Und ich glaube, du kannst ein Lied davon singen, da du ja öfters in der Toskana bist. Und jetzt von einem Gut zum nächsten zu tingeln und da in die Keller ab- und aufzutauchen. Siena bleibt dir,
bleibt dir
verborgen. Florenz, keine Siena Ahnung, das ist doch Wahnsinn, ja. Und erst dann kannst du es in der Gänze wahrnehmen. Und 6 Weingüter am Tag sind auch ermüdend. Also ich würde es nicht rein auf Wein ausrichten, sondern würde immer gucken, dass ich das in der Komplettheit, weil ja eben auch die Weingüter leben ja oft mit
den Städten. Die einen nennen es dann Entspannung, den Entspannungstag oder eben der Ausnüchterungstag.
Ja, wenn man dann so mit blassem Gesicht durch die Museen streift und die Bilder sich dann so
mit langsam leerem, glasigem Blick.
Man kann sich dann vor ein Bild setzen und so tun, als wäre man interessiert, aber eigentlich schläft man.
Ja, okay, das ist natürlich auch für den Kreislauf auch nicht so schön. Ich gebe dir recht, man braucht so ein Gesamtbild der Gegend, nur die Weingüter. Weil ich in die Toskana denke, das ist ja dann schon immer sehr, ich will sagen, bäuerlich. Aber da hast du ja viele Weingüter, die tolle Weine machen, aber an sich wahnsinnig schmucklos sind. Das ist gar nicht, da hast du halt so ein paar Wirtschaftsgebäude und das war's schon. Die machen kracher Weine, aber da ist kein Happening, also da irgendwie hinzufahren.
Das ist auch meine Empfehlung, wenn jemand eine Weinreise plant, auf keinen Fall so diese, ich sag mal, die Weingüter anzusteuern, die irgendwie 60 Kilometer entfernt sind, wo man 5 Stunden hinfährt, um diesen einen Wein zu probieren, der dort erzeugt wird, sondern oftmals vielleicht sich auch auf diese Weingüter ein wenig zu konzentrieren, die das Entertainment bieten und die das Gebiet erklären, die versuchen, die Besonderheit der regionalen Weine irgendwie außen vor zu stellen. Und manchmal hat man dort nicht die besten Weine der Region, aber man hat A, das beste Entertainment, die größtmögliche Faszination, den höchstmöglichen Informationsansatz. Und eigentlich geht man dort beseelt zurück und kann eben oftmals auch mehrere Stunden verbringen, was man in so einem kleinen Weingut, keine Ahnung, wenn du da 5 Berge in der Toskana hochfährst, dann probierst du dort 1-2 Wein, also den normalen, den Reserva, und dann fährst du wieder zurück und bist eigentlich überhaupt nicht fasziniert oder begeistert, beziehungsweise kannst die Weine dann teilweise auch gar nicht in dieser Art Güte und Qualität wahrnehmen, weil du nicht die heimischen Bedingungen hast.
Und ich würde mir auch immer Weingüter suchen, die gibt es jetzt, kommt ja auch immer mehr, die Weinbergsführung anbieten, die auch ein eigenes Restaurant vielleicht haben, die auch darauf schon aus sind. Ja, weil dieser reine, also als wirklich als Happening, es sei denn, man ist völlig der völlige Enthusiast und muss das gesehen haben, auch mag es auch geben. Aber wenn man sich einfach nur für die Gegend interessiert, bin ich bei dir, dann macht es wirklich das Weingut Sinn, das auch so groß ist, dass es eben professionelles Personal hat, um dich durch die Gegend zu führen. Dann, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Dann ist es auch vollkommen okay, so eine Art Eintritt dafür zu bezahlen. Weil wenn dich da jemand rumführt, wenn man da kosten kann und Restaurant etc., das kostet.
Das ja. Und ich finde, und das finde ich gar nicht unwichtig, wenn man sich das Thema Wein einfach in die Prioritätenliste ganz weit oben setzt, dann sollte man vielleicht auch nicht alleine reisen. Also man sollte in Begleitung reisen. Zum einen natürlich absolut idealerweise, wenn man einen Fahrer hat, was nicht unwichtig ist, also nicht auf der Straße umhertorkeln, mit den nahen Autoverkehr behindern, sondern gleich im Vorfeld darüber nachdenken, ey, wer fährt uns denn? Und zum anderen finde ich es persönlich.
Und das spricht dann ja durchaus für das Hotel, was im Weinberg zu finden ist.
Das wäre auch interessant, also dass man die Reise entsprechend vorplant und eben in Gesellschaft reist. Also da fällt mir ein, wir sollten auch mal eine Reise, eine Weinreise machen, lieber Lars. Und vielleicht
unbedingt,
am Anfang versuchsmäßig nicht gleich nach Neuseeland, sondern vielleicht regional das Ganze sogar ein bisschen auskosten. Also selbst in Deutschland gibt es so großartige Weinregionen, das Moseltal, die, also wenn du die südliche oder die Weinstraße in der Pfalz nimmst, ist es ein so unfassbar schöner Ansatz, die einfach entlang zu fahren. Oder den Rheingau.
Das können wir mit einer Fahrradtour verbinden, lieber Silvio.
Jetzt wirst du gerade ein bisschen unsympathisch. Also wir können auch mit dem Cabrio fahren. Oder Österreich.
Auch gut.
Das Burgenland. Oh, also wir brauchen jetzt nicht alle...
Alle Weinlisten müssen wir nicht aufnehmen.
Nee. Also das nicht, aber eben auch in der Nähe gibt es so viele wunderschöne Weinregionen, die man einfach besuchen sollte. Und diese Kombination von Tourismus und Wein wird in den meisten Weinregionen sehr, sehr stark gelebt. Gelebt und präsentiert. Es gibt dort eben... Geliebt, ja. Es ist ja auch ein wirtschaftlicher Ansatz. Es gibt dort genügend Institutionen, die das professionell aufarbeiten. Man sollte sich einfach nur dazu durchringen und das... Ja, das angehen.
Gut, also liebe Zuhörer, wir haben jetzt einen Plan. Wir sind für Tipps offen. Wohin sollen Lars und Silvio reisen? Finde ich, das ist doch jetzt meine Aufgabe für alle.
Und machen wir dann
da kommt eine, dann nur Mist bei raus.
Sowas wäre nicht verkehrt. Wir können auch eine Kegelreise draus machen. Das war Kegelclubreise.
Ich kann gar nicht kegeln.
Ich auch nicht. Das war ein völlig unnützer...
Kann ich kegeln und kann ich Skat spielen. Aber ich habe fest vor, das zu lernen übrigens.
Was von beiden?
Also Skat zumindest mal.
Okay.
Skat.
Das würde mich an tiefste Bundeswehrzeiten zurückkatapultieren. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte, die in einem anderen Podcast erzählt wird.
Die wir später... Aber darauf freue ich mich dann aber schon. Aber jetzt fürs Erste würde ich sagen, Silvio, wir arbeiten an dem Reisekonzept. Und wer Vorschläge zu machen hat, wo wir hinfahren sollen, dann freuen wir uns jetzt schon.
Unbedingt. Oder schöne Erlebnisse zu berichten hat oder das Ganze mit eigenen Erlebnissen ausschmücken möchte. Es ist doppelt gemoppelt. Wir sollten zum Ende kommen. Dir alles Gute, lieber Lars.
Wir sollten zum Ende kommen. Nicht, dass jemand noch mitkommen will.
Nein. Also. Bis bald einmal.
Bis dann. Tschüss.